Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Heute ein ganz ein außergewöhnliches Gespräch mit Gänsehaut. Nathalie Schöffmann wurde beim Radfahren angefahren, verschleppt, misshandelt und überlebte nur, weil sie in Todesgefahr die mentale Stärke aufbrachte, ihren Führer dazu zu bringen, sie wieder freizulassen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Nathalie Schöffmann. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wie begann für dich der Juli, der 23. Juli 2019, dieser Tag?
Ja, eigentlich war es jetzt kein besonderer Tag. Ich war halt gerade erst frischgebackene Mama. Also unser Sohn, der war gerade noch nicht einmal 3 Monate alt. Ich war zu Hause und wir haben es halt immer so, es war ein warmer Sommertag. Wir haben es immer so gemacht, dass wir uns, sobald mein Mann nach Hause gekommen ist, abgewechselt haben, dass wir jeder mal kurz zum Sporteln kommen. Genau.
Und dann ging es bei dir zum Sporteln?
Genau, also als mein Mann nach Hause gekommen ist, ich schätze, es war so um 2:30, 3, haben uns halt ausgemacht, ich gehe zuerst einmal eine Runde Radfahren und wenn ich nach Hause komme, dann fährt er eine Runde. Ich war an dem Tag ziemlich müde. Ich glaube einfach, weil ich schlecht geschlafen habe, was mit Baby jetzt nichts ungewöhnlich ist. Und meine Mutter, die hat auch eine Woche davor einen Schlaganfall gehabt, das hat mich ein bisschen beschäftigt. Aber sonst war es jetzt kein spezieller Tag. Also ich habe mich darauf gefreut, aufs Rad zu kommen, ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Ja.
Du bist ja Sportlerin, Triathletin, glaube ich. War das für dich eine Trainingseinheit oder einfach nur, ich fahre mal halt gemütlich in der Gegend rund? War das schon Training?
Es war eigentlich eine meiner ersten Ausfahrten nach der Geburt. Von dem her war es eher mal wieder hineinkommen. Ich sehe den Sport auch eher als Ausgleich mittlerweile. Also vor allem so, ja, jetzt im Arbeitsleben und angekommen und mit Baby ist es halt doch irgendwie so, dass man den Sport dann doch nicht mehr so vordergründig sieht und genau.
Das ist das Rad geschwungen, losgefahren und was dann passiert? Wie ging es dann weiter?
Ich bin aufs Rad gesprungen, bin losgefahren und meistens fahre ich unter der Woche einmal am Schöckl und wieder hinunter. Das ist von uns so circa eine Stunde. Da ich am Tag aber eben müde war, habe ich beschlossen, ich fahre eine Runde, die bin ich schon ewig nicht mehr gefahren, die hat ein bisschen wenig Höhenmeter. Und bin dann so meine Runde gefahren. Und am Schluss war noch ein kleiner Anstieg. Und das war aber nur mal, ich glaube, 7 Kilometer oder sowas von zu Hause entfernt. Und auf einmal fährt mich für nichts ein Auto an. Ich liege im Straßengraben. Mir ist aber ja, da noch nicht viel passiert. Also ich bin ein bisschen aufgeschürft, ich glaube auf der Schulter oder auf der Hüfte, aber stehe auf und der Autofahrer steigt auch aus dem Auto aus und geht auf mich zu und ich habe mir gedacht, okay, der will sich jetzt entschuldigen, schauen, wie es mir geht, mir helfen, mich nach Hause bringen. Ja, aber im nächsten Moment spüre ich nur noch Schläge und dann dürfte ich bald das Bewusstsein verloren haben.
Okay, und da waren wir dann zum Bewusstsein gekommen. Was war dann quasi im Moment des Wiederwachwerdens, oder?
Der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, ist, da liege ich bereits in dem Auto, das mich angefahren hat, auf der Rückbank. Meine Arme und Beine sind gefesselt. Und ich habe jetzt schon so langsam realisiert, okay, irgendwas läuft da komplett schief. Also, okay. Werde ich jetzt entführt? Träume ich noch? Also im ersten Moment habe ich mich natürlich überhaupt nicht auskannt. Kann mich dann noch erinnern, dass ich sogar, also meine Hände waren hinterm Körper gefesselt, versucht habe, nach meinem Handy zu greifen und aber gemerkt habe, dass es nicht da ist und mir nur gedacht habe, okay, das wird mir der Mann wahrscheinlich weggenommen haben. Ja.
Das ist quasi im Auto zu Bewusstsein gekommen. Was sind also dann die ersten Gedanken, die mir in so einem Schockmoment durch den Kopf gehen?
Ja, die ersten Gedanken waren eigentlich nur, dass man sich denkt, das ist nicht real. Also ich habe mir gedacht, vielleicht träume ich jetzt und habe mich halt nicht auskannt, was jetzt los ist. Aber irgendwie spürt man dann doch, ja, man ist gefesselt, kann sich nicht bewegen, nimmt die Umgebung einfach wahr. Also ich kann mich doch genau erinnern, dass das Auto ziemlich, ziemlich verdreckt und vermüllt war. Lauter leere Verpackungen von, Brotsackerl, was weiß ich was, sind einfach auf der Rückbank oder am Boden vom Auto gelegen. Das war im ersten Moment so, dass ich was ich wahrgenommen habe. Und auch interessanterweise der Untergrund, also das Autobahnfahrt. Also ich habe genau bemerkt, okay, wir waren zuerst auf einer Straße und dann habe ich gemerkt, na, jetzt verändert sich der Untergrund. Wir sind jetzt auf einem Waldweg oder Schotterweg. Also prinzipiell war ich schon sehr aufmerksam und wach, aber man versteht einfach noch nicht so ganz, was gerade passiert.
Schotterweg oder Waldweg, wie ging es dann weiter? Wo ist jetzt hingefahren oder was waren die nächsten?
Das Auto ist dann einmal stehen geblieben und der Mann, der mich entführt hat, der ist ausgestiegen. Hat dann eigentlich nur gesagt, ich soll still bleiben. Ich habe sowieso nicht schreien oder reden können, weil mein Mund auch mit Klebeband verklebt war. Und er würde bald wiederkommen. Ich glaube, dass er einfach nur kurz austreten war. Und dann ist er wiederkommen, dann sind wir weitergefahren und waren dann eben bei einem Grundstück im Wald, wo er mich aus dem Auto gezerrt hat und ja in sein Haus hineingezerrt hat. Ja.
War in den Momenten irgendwie der Gedanke auch in Flucht oder einfach nur komplett geschockt und eher paralysiert?
Also ich glaube, da war noch kein Gedanke an Flucht, aber es war auch keine Möglichkeit zur Flucht. Also meine Beine und meine Arme waren so gefesselt, dass ich mich, also ich habe nicht mal beim Gehen mithelfen können. Weißt du, wie er mich da, wie meine Füße einfach über den Boden gezogen worden sind und die Treppen hinauf. Also Flucht wäre da unmöglich gewesen. Und ja, er hat mich dann jetzt ins Haus hineingeschleppt und in einen Schrank gesperrt. Und in dem Schrank dürfte ich dann wieder das Bewusstsein verloren haben, weil ich wieder eine längere Erinnerungslücke habe.
Dann quasi im Schrank wieder wach geworden, oder?
Nein, wach geworden bin ich dann komplett nackt und wieder gefesselt auf einem Bett, aber noch alleine. Genau.
In der Situation dann später quasi okay, wieder bewusstlos und wieder wach geworden. Das sind Dinge, die man sich jetzt nicht vorstellen kann, natürlich als jemand, der es nicht erlebt hat. Was geht dann noch durch den Kopf? Welche Gedanken, auch Emotionen?
Ja, interessanterweise, also ich hätte mir von mir selber immer erwartet, dass ich total panisch reagiere, zum Schreien beginnen. Also da war, ich glaube, auch das Klebeband nicht mehr über den Mund. Aber ich war eigentlich ziemlich aufmerksam einfach, rational denkend. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe aus dem Fenster geschaut, es wird schon langsam dunkel und habe mir überlegt, wie viel Zeit muss jetzt schon vergangen sein? Weil wenn es zum Dämmern beginnt im Hochsommer, muss halt jetzt einfach schon 8 Uhr abends sein und ich war um 3 Uhr nachmittags Radfahren. Ja, ich habe einfach die Umgebung wahrgenommen, mir Sorgen gemacht, also mir wahnsinnig viel Sorgen gemacht, was gerade zu Hause passiert.
Okay.
Ja, allein schon, weil ich halt zu dem Zeitpunkt einfach noch gestillt habe und normalerweise immer geschaut habe, dass ich spätestens oder höchstens eine Stunde unterwegs bin, dann wieder zu Hause bin und dachte, okay, wie kommt mein Mann und mein Sohn da zu Hause zurecht? Gleichzeitig habe ich mir halt irgendwie so Szenarien schon ausgedacht, okay, was passiert jetzt mit mir oder wie könnte es weitergehen? Und ja, weiß noch, dass eigentlich habe ich 3 Szenarien gehabt. Also eins war, der Täter wird mich da jetzt ewig festhalten und ja, habe da auch an den Fall Natascha Kampusch eben gedacht und mir dachte, okay, vielleicht will er mich da jetzt wirklich jahrelang festhalten oder ja. Oder er will mich umbringen. Oder ich komme irgendwie frei. Das waren irgendwie so die 3 Möglichkeiten langfristig, die es für mich gegeben hat. Und ja. Und dann habe ich halt schon langsam zu überlegen begonnen, wie könnte ich da freikommen.
War jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie erkennbar, ihr habt das jetzt quasi jetzt überspielst, einfach nur dummer Zufall war oder jetzt gezielt, der hat wirklich von Anfang an auf mich abgesehen gehabt? War das irgendwie?
Na, zu dem Zeitpunkt, also habe ich keine Ahnung gehabt, ob er mich irgendwie absichtlich entführt hat oder ob es ein Zufall war. Ja, das hat sich dann eigentlich erst viel später, als ich mit dem Täter ein Gespräch aufbauen habe können, hat er mir dann noch erzählt, dass eigentlich zufällig war, dass er mich erwischt hat.
Okay. Da kommen wir dann später noch zum Gespräch noch dazu. Das heißt, in dem Augenblick ein paar 3 Szenarien im Kopf gehabt. Gab es irgendwas, was in dem Moment Ihnen, also dir, Entschuldigung, dir, Stärke gegeben hat, auch Kraft gegeben hat, das nicht aufzugeben? Oder wie bist du da emotional? Diese 3 Szenarien, das klingt jetzt so analytisch, die 3 Möglichkeiten gibt's. Aber was ist da dann, was geht dann emotional in dem Augenblick in einem vor? Was ging in dir vor?
Ja, überraschenderweise, was mich eben selber überrascht hat, war ich sehr ruhig und wenig emotional. Aber ja, ich glaube, dass ich in so einer Art Schockstarre auch war, dass ich erst gar keine Emotionen zulassen habe können, weil die Emotionen sind eigentlich erst kommen, also so richtig durchkommen, als ich zu Hause war, beziehungsweise als ich dann ein Gespräch zum Täter aufbauen habe können. Davor war ich eben sehr ruhig und analytisch und ja, was mir eben Hoffnung gegeben hat, waren zum Beispiel einmal habe ich einen Hubschrauber gehört und da habe ich mir schon gedacht, okay, der sucht wahrscheinlich nach mir und das hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Aber im nächsten Moment war es dann irgendwie wieder sehr deprimierend, weil mir klar geworden ist, okay, ich bin in einem Haus, irgendwo im Wald. Selbst wenn die eine Werbebildkamera haben, ist es naheliegend, dass die da anschlägt im Haus und die werden nicht mich da drin vermuten. Also es ist mir sehr unwahrscheinlich vorgekommen, dass mich in dem Haus irgendwer finden könnte. Ja.
Wie ging es dann weiter?
Irgendwann ist der Täter dann zu mir gekommen. Ja, und ich habe relativ schnell bemerkt, dass immer sobald ich irgendwas versucht habe zu sagen oder mich irgendwie zu wehren gegen die Sachen, die der Täter einfach mit mir machen wollte, ist er gewalttätig geworden. Er hat meistens versucht, mir irgendwie mich zu ersticken, mir ein Tuch von den Mund und vor die Nase gedrückt. Einmal eben auch, also der Täter hat eigentlich versucht, mich durch seine Art Date zu führen, wie sich das vorgestellt hat. Also er hat zuerst was zu essen gemacht, er hat mir quasi eine Flasche Wein einfach in den Rachen gesteckt, dass ich quasi mit ihm den Wein trinken muss. Hat Musik angemacht, wollte mit mir tanzen, wollte mit mir baden gehen. Und sobald ich halt versucht habe, mich irgendwie zu wehren, hat er immer versucht, mich zu ersticken. Ja.
Was hat dir in diesem Moment dann die Kraft gegeben, das irgendwie durchzustehen, mehr oder weniger, mit dem Wissen, es gibt dann, der Ausgang ist völlig offen, du weißt nicht, wie es ausgeht am Schluss?
Ja, man hat irgendwie keine andere Wahl, weil man muss eh, ich habe nicht flüchten können, somit habe ich den Abend irgendwie durchstehen müssen. Ja, ist eher so, es waren halt so ein paar Learnings, dass ich gemerkt habe, okay, es ist besser, ich bleib still, weil sonst, ja, ist es unwahrscheinlicher, dass ich den Abend überlebe. Und habe dann einfach versucht, so gut wie möglich den Abend eben zu durchstehen und einfach mitzumachen. Und gleichzeitig habe ich mir überlegt, ob ich irgendwie flüchten könnte. Also ja, habe überlegt, okay, könnte ich vielleicht das Fenster einmal weglaufen? Also er hat auch immer wieder meine Fesseln gelöst, zum Beispiel eben als ich vom Bett ins Badezimmer habe gehen müssen, hat er meine Fesseln mal gelöst. Habe auch auf so Details geachtet, wie sperrt er die Tür zu. Habe sicher 10-mal überlegt, kann ich weglaufen? Habe mich dann, glaube ich, also es hätte sicher Momente gegeben, wo es möglich gewesen wäre, aber habe dann auch echt Angst gehabt, weil mir dachte, wenn ich versuche wegzulaufen und er erwischt mich, ja, schaut das Szenario nicht gut aus für mich.
Gab es in diesen, wie lange warst du in Summe quasi in Gefangenschaft?
So 7 bis 8 Stunden.
7 bis 8 Stunden.
Genau.
Wie präsent war in diesen Stunden die Gedanken und dein Sohn?
Sehr präsent. Also ich glaube, die Hoffnung, meinen Sohn wiederzusehen, hat mir sehr viel Kraft gegeben und auch ja vielleicht mich noch mehr darüber nachdenken lassen oder irgendwie versuchen lassen, irgendwie da wieder rauszukommen. Und vielleicht auch versuchen lassen, den Täter irgendwie zu verstehen, weil ja, also ich habe natürlich bemerkt, dass der Täter, also ich hätte vermutet, dass er schizophren ist, was dann auch bestätigt worden ist, weil er wirklich so 2 Gesichter gehabt hat. Also es war immer so das Kindliche, also er war ein bisschen kindlich, hat mich auch immer mit gesiezt, hat mich mit sie angesprochen. Und war komischerweise sehr höflich zu mir. Und dann wieder, auf einmal hat seine Stimmung komplett umgeschlagen und er ist gewalttätig geworden und hat versucht, mich umzubringen. Und habe ihm gemerkt, okay, solange ich da mitspiele und das mache, was er sagt, bleibt da das Kind, das mich respektiert und ja.
Gab dann einen Moment, wo du für dich entschieden hast, ich gehe jetzt, okay, natürlich hast du geschaut, okay, überlege ich mir, kann ich weglaufen, komme ich irgendwie raus, sperrt da ab, es waren ja viele Gedanken, auch eine Flucht da. Aber gab es so irgendwie einen Moment, wo du bewusst hattest, okay, jetzt weiß ich, was ich tue oder wie ich tue, oder hat es einfach das irgendwie so zufällig ergeben und entwickelt und deine Strategie, wenn man so sagen kann?
Eigentlich hat es sich sehr zufällig ergeben, beziehungsweise ein bisschen vielleicht auch aus Verzweiflung heraus. Weil nachdem die Sache war mit der Badewanne, wo er versucht hat, mich in der Badewanne zu ertränken, weil ich nicht mit ihm baden gehen wollte, war, glaube ich, auch körperlich bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich im ganzen Körper gezittert habe, zu dem Zeitpunkt auch einen Schädelbruch und einen Armbruch gehabt, weshalb ich wahrscheinlich auch ständig bewusstlos geworden bin oder öfter bewusstlos geworden bin. Aber wo so wirklich die Verzweiflung ein bisschen herauskommen ist und dann hat er mich wieder zurück in das Bett gezerrt und ist zu mir gekommen und aus Verzweiflung heraus habe ich einfach versucht, irgendwie ein Gespräch zu starten und habe dann eben zum Glück die Orchideen angesprochen, weil die Orchideen, also es war so ein Fensterbrett mit vielen Orchideen in einem komplett verwahrlosten und dreckigen Haus, die waren einfach ständig in meinem Blickfeld und die waren das einzige Schöne in dem Haus. Und als ich die Orchideen angesprochen habe, ist der Täter tatsächlich ein Gespräch mit mir eingegangen und hat mir erzählt, wie er die Blumen eben pflegt, dass er den Beruf des Gärtners gelernt hat und hat mir eigentlich seine gesamte Lebensgeschichte erzählt, hat mir von seinen Eltern, seinen Großeltern erzählt, dass er kaum Freunde hat, dass er Anschluss sucht, dass er sich eine Beziehung zu einer Frau wünscht, aber nicht weiß, wie er sie ansprechen soll und ja.
Wie beginnt man in einer solchen Situation ein Gespräch über Orchideen? Was hast du vorher gesagt? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. In der Situation dann, wie war das Wetter, wie ist das Gespräch begonnen? Hast du das auch noch im Kopf, wenn ich fange da?
Also ich glaube, es war wirklich ganz banal. Ich bin in dem Bett gelegen, der Täter ist auf mich zukommen. Ich habe Angst gehabt, was er mir antun könnte oder was er vorhat. Und habe die Orchideen im Blickfeld gehabt und habe dann einfach gesagt, die Orchideen sind so schön, wie machst du das? So in die Richtung, genau.
Dann hat er quasi die ganze Lebensgeschichte erzählt?
Ja, dann habe ich echt gemerkt, okay, er hat mich komplett anders angeschaut als sonst immer. Hat kurz überlegt und dann hat er begonnen, ihm zu erzählen, wie er seine Blumen pflegt. Und dann eigentlich immer weiter erzählt, was er so macht. Und da habe ich dann auch das erste Mal wirklich fragen können, was er mit mir vorhat und warum er mich entführt hat, haben mir erzählt, dass ich ein kleines Baby zu Hause habe, dass ich wahnsinnige Angst habe und gefragt, was er mit mir vorhat.
Wie hat er dann reagiert auf deine Frage und auf deine Erzählungen der Angst und des Verzweifeltseins? Wie hat er dann reagiert?
Ja, eigentlich total menschlich. Ich glaube, weil er auch begonnen hat, mich als weniger als Marionette anzusehen, sondern wirklich als Mensch mit Gefühlen anzusehen. Und hat dann, glaube ich, auch gesagt, dass es ihm leid tut, dass er mich zufällig ausgewählt hat, aber hat mir dann noch erzählt, dass er schon am Tag davor eben auch eine andere Radfahrerin mitnehmen wollte, sich dann aber nicht ganz getraut hat und hat mir erzählt, dass er so verliebt ist in eine Dame, die bei der Tankstelle arbeitet, wo er jeden Tag ist. Und heute war aber die Dame auf einmal nicht da und das hat ihn so zornig gemacht, dass er dann beschlossen hat, mich mitzunehmen. Also das dürfte irgendwie der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Und hat dann aber auch gesagt, dass er mich am nächsten Tag wieder freilassen wird. Ja.
Und hast du es geglaubt in der Situation?
Ja, nicht wirklich. Also es war für mich ein bisschen unvorstellbar, weil ich mir eben gedacht habe, okay, wenn er mich jetzt einfach freilässt, dann muss er irgendwie mit Konsequenzen rechnen. Aber ich glaube, ja, dafür war seine Intelligenz vielleicht zu eingeschränkt. Also er hat wahrscheinlich nicht mit Konsequenzen gerechnet. Aber gleichzeitig habe ich ihm einfach bemerkt, dass er wirklich einfach auf der Suche nach Anschluss und nach Freunden ist. Und glaube ich auch ein sehr, ja, sehr ausschlaggebender Punkt war, dass ich ihm dann angeboten habe, wir sind aus dem gleichen Ort, also er ist auch aus Kumberg. Und wir haben dann angeboten, ich könnte ihm doch helfen, Freunde zu finden. Und daraufhin hat er mich gebeten, dass wir Handynummern austauschen. Also ich auch noch weiß, dass ich ihm meine Handynummer dann aufschreiben habe müssen und ich glaube, ich habe eine Nummer vertauscht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich mag, was war eigentlich, ja, in dem Moment jetzt, glaube ich, egal gewesen wäre, aber irgendwie so Angst gehabt, dass er meine Handynummer hat. Ja, und dann haben wir tatsächlich Handynummern ausgetauscht. Und dann habe ich noch vorgeschlagen, habe ich ihm gesagt, ja, wenn er mich am nächsten Tag freilassen wird, ob er dann nicht Angst hat, dass in die Polizei oder so fasst, weil er mich ja entführt hat. Und dann
hat er angesprochen von dir aus.
Ich habe das angesprochen und da hat er überlegt. Und hat gesagt, ja, und er hat gesagt, ja, wir könnten es ja so ausschauen lassen, als wäre es ein Unfall gewesen. Und wenn er mich heute freilassen wird, dann wird das ja viel eher wie ein Unfall ausschauen. Und daraufhin ist er dann eingestiegen. Und, ja, hat gesagt, ich kann mich anziehen gehen und er führt mich wieder zurück. Und, sind dann eben so das Szenario durchgegangen. Ja, wir erzählen, ich bin mit dem Rad gestürzt und der hat mich gefunden und bringt mich nach Hause. Und ich würde ihm dann in den nächsten Tagen helfen, ja, Freunde zu finden.
Jetzt am Beginn des Gesprächs, kann ich ganz kurz noch zurückgehen, am Beginn des Gesprächs, die Orchideen, seine Lebensschicht, seine Eltern, seine Großeltern, seine Gärtner, Lehrer scheinbar, was du erzählt hast.
Ja.
War für dich am Beginn des Gesprächs jetzt irgendwie, okay, aufkeimende Hoffnung und habe ich vielleicht eine Chance, jetzt was zu entwickeln, oder war es einfach nur, ich habe eine kurze Atempause von all dem Horror. Was war das, deine Gedanken oder Gefühle am Beginn des Gesprächs?
Also ganz am Anfang war es einfach nur kurze Atempause und die Situation irgendwie ein wenig ja zu durchbrechen, weil ich einfach Angst gehabt habe, dass er mir wieder irgendwas antun wird. Während des Gespräches war dann natürlich schon immer mehr Hoffnung da, vor allem wie ich gemerkt habe, okay, er zeigt irgendwie doch ein bisschen menschlichere Züge. Ja, ich glaube, so während des Gespräches irgendwann hat er mir sogar ein bisschen leid getan, weil ich einfach verstanden habe, er hat einfach echt niemanden. Ja.
Warum hast du in dem Moment, ich sage, der Punkt, der mich komplett überrascht, ihn überhaupt auf die Idee gebracht, wenn du mich gehen lässt, da könnte ich ja zur Polizei gehen. Eigentlich war es ja sehr mutig und vielleicht sogar eine schwierige Situation dann, weil der hätte dann noch ganz anders reflektieren können über die Konsequenzen.
Ja, einfach weil er immer gesagt hat, also er hat öfters gesagt, er würde mich am nächsten Tag freilassen und ich habe mir das aber irgendwie nicht so wirklich vorstellen können, was dann, wie das Freilassen dann aussieht. Also lässt er mich dann einfach weglaufen oder ja, und dann habe ich ihn gefragt, wie das aussieht, wenn er mich freilässt und er hat gesagt, er würde mich nach Hause bringen und ja, ich glaube, der erste Punkt war eher so, naja, und warum nicht gleich jetzt, sondern erst morgen und
dann kam die Idee, quasi einen Unfall vorzutäuschen, mehr oder weniger.
Genau.
Und wann ist dann die Entscheidung gefallen oder wie ist dann die Entscheidung gefallen, okay, nach dem Motto, er lässt dich jetzt frei, so machen wir es quasi jetzt, so tust du mehr oder weniger dich mit ihm ein bisschen verbündet, jetzt finden wir Geschichte und finden ja einen Ausgang für dich. Also scheinbar einen guten Ausgang für ihn. Da war nun, ist dann die Entscheidung gefallen, okay, machen wir es so, wie ging es dann weiter?
Ja, also die Entscheidung ist eigentlich, ich habe natürlich jetzt keine Uhr bei mir gehabt oder sowas, aber überraschend schnell gefallen. Also ich schätze, dass zwischen Gesprächsbeginn mit den Orchideen und ich ziehe mich an und wir packen mein Rad ein, wahrscheinlich eine halbe Stunde vergangen ist. Ja, also es waren dann natürlich, ja, also der hat dann ihm gesagt, ich darf mich anziehen gehen, hat sogar noch mein Rad geholt. Ich bin im Auto gesessen und habe wieder überlegt, soll ich weglaufen, weil er der Täter auf einmal weg war und scheinbar wollte er mein Rad noch reparieren, weil das Hinterrad irgendwie verbogen war und ja, habe mich dann aber entschieden, okay, ich fahre mit und ja, dann am Heimweg merke ich auf einmal, er fährt in die falsche Richtung. Also ihm haben ihm gesagt, wo wir ungefähr wohnen und da wir ja im selben Ort waren, hat er gewusst, wo er hinfahren muss, aber wir haben einfach gemerkt, er fährt in die falsche Richtung. Und da habe ich wieder panische Todesangst gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, wo fährt er jetzt mit mir hin? Ist er auf irgendeiner abgelegenen Straße bei einem Feld mit mir gefahren? Hat er die Scheinwerfer vom Auto eingeschalten und auf dieses Kunststück einfach geleuchtet? Und dann sind wir in dem Auto gesessen und haben wir gefragt, okay, was tun wir hier? Warum sind wir da? Und scheinbar wollte er mir einfach dieses Kunststück zeigen, weil er gesagt hat, das hat er von seinen Großeltern geerbt. Und also da habe ich richtig Panik gehabt. Da habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt bringt er mich um und vergräbt mich da auf dem Grundstück oder ja. Aber er hat mir dann einfach erzählt, dass das sein Grundstück ist und ja, dann hat er das Auto wieder gestartet und ist mit mir tatsächlich nach Hause gefahren.
Bitte, wie reagierst du? Du sitzt im Auto, hast Angst, das sind die letzten Sekunden deines Lebens und jetzt erzählt auf Scholz vom Grundstück seiner Großeltern.
Ja, also
ich, was geht denn da im Kopf und auch im emotional, was ging denn dir vor?
Also in dem Moment wirklich panische Angst. Noch viel stärker als am Anfang von der Entführung. Ich glaube, da war ich noch mehr in Schockstarre. Aber in dem Moment war davor schon die Hoffnung so groß, jetzt wirklich nach Hause zu kommen und dann auf einmal wieder diese Todesangst. Also wirklich, ich glaube, dass ich bleich war, gezittert habe im ganzen Körper. Ja, es ist mir auch ewig vorgekommen, es war wahrscheinlich nicht ewig. Ja.
Und dann sind wir weitergefahren?
Genau, dann sind wir weitergefahren und in die richtige Richtung. Und aber allein schon in dem Auto zu sitzen, war so ein komplett skurriles Gefühl, weil mir sind lauter Autos entgegengekommen, die was offensichtlich nach mir gesucht haben. Polizeiautos, Feuerwehrautos mit Scheinwerfern. Es war mitten in der Nacht und ich habe gewusst, die suchen alle nach mir und ich fahre einfach an ihnen vorbei und ich kann aber auch nicht wirklich aus. Ja, also der Gedanke, einfach aus dem Auto zu springen, war auch wieder sehr groß, aber ja.
Aber du hast schon quasi wie Hoffnung gesehen, dass das jetzt ein Ende nimmt, dann hoffentlich positiv ist in dem Moment?
Ja, also ich habe natürlich gehofft, dass er mich tatsächlich heimbringt, was er auch gemacht hat, obwohl es, ja.
Hast du während der Fahrt dann quasi gesagt, okay, hoffentlich geht es jetzt langsam nach Haus, in die Fahrt, während der Fahrt, war das jetzt schweigend, hast du mit ihm gesprochen, hast du versucht, irgendwie noch was positiv zu beeinflussen oder einfach nur in diesem, was hast du gemacht in diesen Minuten oder in der Zeit im Auto, nach dem Feldbesuch?
Also ich habe einfach nur geschwiegen. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht getraut, was zu sagen. Ich weiß noch, dass der Täter hat so ganz alten Austropop ständig gehört, auch im Haus schon und im Auto auch. Den habe ich noch im Kopf. Ja, aber sonst habe ich einfach geschwiegen und wahrgenommen, einfach, dass da überall Autos sind, die nach mir suchen oder Einsatzfahrzeuge. Ja. Und sobald das Auto wirklich vor uns in der Ausfahrt eingefahren ist, habe ich gleich noch während der Fahrt die Tür aufgerissen, bin zum Haus hineingelaufen, habe schon gesehen, dass meine Schwiegermutter mir die Tür öffnet. Bin sofort hinein, habe die Tür verschlossen, bin zum Schlüssel gelaufen, habe von innen zugesperrt und habe nur zu meiner Schwiegermutter gesagt, wo ist mein Sohn? Wir gehen hinauf, da ist er sicherer und haben uns dann oben in einem Raum versperrt, weil ich selbst Angst gehabt habe, dass er unten irgendwie die Fenster einschlagen könnte oder ja, dann haben wir uns mal kurz gesammelt. Mein Sohn, der ist in so einem kleinen, so einer Wippe gelegen. Also noch, dass ich ihn versucht habe hochzuheben und da zum ersten Mal so richtig bemerkt habe, okay, mein Arm dürft oder muss gebrochen sein, weil ich kann ihn nicht hochheben. Davor habe ich eigentlich nur gemerkt, okay, mir schmerzt mein Arm, aber noch nicht genau gewusst, was damit los ist. Und dann haben wir beschlossen, eben die Martin, meinen Mann anzurufen und die Polizei anzurufen.
Ja. Was hat der Typ gemacht? Hat er noch raus gewartet? Ist er gefahren? Was hat der Täter dann gemacht?
Habe ich es natürlich nicht mitbekommen, aber der Täter hat mein Rad ausgeladen und ist nach Hause gefahren und ist dann schlafend von der Cobra geschnappt worden. Also der ist nach Hause gefahren und hat sich schlafen gelegt.
In seinem Haus im Wald?
In seinem Haus im Wald, genau.
Wie hat das Haus dann gefunden? Weil du es ja nicht genau wusstest, wo du warst damals. Oder konntest du es irgendwie rekonstruieren?
Ja, also der Täter hat ja mein Rad auch wieder nach Hause gebracht. Und am Rad habe ich so einen Radcomputer, der die Route aufzeichnet. Und da gibt es eine App, die heißt Strava. Und die Polizei hat dann eben meinen Radcomputer genommen und anhand von der letzten Position, die aufzeichnet worden ist, herausfinden können, wo das Haus ist und wo der Täter ist.
Das heißt, dort haben sie ihn dann quasi erwischt und du hast kurz erzählt, bist heimgekommen, hast dich verschlossen, Sohn in Sicherheit quasi gebracht und gemerkt, du hast ja von einem Schädelbruch vorher gesprochen. Haben sie dann im Krankenhaus erst bei dir bemerkt oder meinte, das hätte auch ganz böse ausgehen können? Also noch schlimmer, ich nicht, noch schlimmer.
Ja, also sobald die Polizei dann da war, haben sie mich ganz kurz befragt, eben auch dann sind wir auf die Idee mit dem Radcomputer kommen. Gleichzeitig ist aber schon die Rettung gerufen worden, die hat mich dann ziemlich bald einmal mitgenommen und ins LKH gebracht. Im LKH hat dann eine sehr gute Freundin, die zufällig an dem in der Nacht Nachtdienst gehabt hat, die Ärztin ist, schon in der Notaufnahme auf mich gewartet und ja, ist sofort mit mir eben, hat organisiert, dass ich mal aufgenommen werde, dass die Spurensicherung da ist, alles aufnimmt. Hat eben ein Röntgen mit mir gemacht und sind mir mal gefragt, okay, was tut mir weh? Ich habe gesagt, mein Arm, da habe ich mir schon gedacht, dass der gebrochen ist. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Kopfverletzung. Da habe ich geglaubt, das ist eine Platzwunde. Beim Röntgen hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich, also hinterm Ohr, weil der Täter hat halt, nachdem er mich angefahren ist, immer mit seinem Holzgegenstand auf meinen Kopf eingeschlagen. Und hinterm Ohr, wo eben der Helm nicht mehr ist, hat er mir den Schädelknochen tatsächlich gebrochen. Da habe ich wirklich Glück gehabt, weil es hat sich ein Ödem sogar gebildet, das leicht gegen das Gehirn drückt hat. Also ich habe dann echt lange alle Bewegungen, die mit Erschütterungen zu tun haben, meiden müssen und hat sich aber von selber wieder zurückgebildet. Also es hat jetzt nichts operiert werden müssen oder so. Aber das hätte auch böse ausgehen können, ja.
Wie kann man sich dann die nächsten, okay, jetzt in Sicherheit, die Polizei hat in der Nacht noch quasi dann die Kopfhaut noch erwischt und quasi eingesperrt. Kannst du dich an den Morgen danach oder ans Haus, hast du geschlafen in der Nacht irgendwas oder bist du dann einfach nur weggekippt im Krankenhaus oder wie waren dann die ersten Stunden nach deiner Zeit oder so?
Ich glaube, wie wir ins Krankenhaus gekommen sind, war es circa 1 Uhr in der Früh. Die ersten paar Stunden waren sowieso mal die ganzen Untersuchungen, also auch bei der Gerichtsmedizin, der hat einfach alle Wunden dokumentiert. Der Arm ist eingegipst worden. Also bis ich einmal in meinem Krankenbett war, war es wahrscheinlich schon 3, 4 in der Früh. Bin ich sehr dankbar für meine Freundin, die im Nachtdienst gehabt hat, weil die hat mich auf ihre Station verlegen lassen, sodass ich ein Einzelzimmer habe, dass ich nicht auf der Unfallstation war. Ich habe geschlafen, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich aufgewacht bin. Ist so ein Zeitungskurier reinkommen und der rausgeschaut wie der Täter. Also ich habe so eine Panik gehabt vor diesem Zeitungskurier. Habe mir gedacht, das ist jetzt, er ist wieder da und nimmt mich wieder mit quasi. Und weiß noch, dass ich sogar versucht habe, aus dem Bett aufgeschreckt bin und mich in eine Ecke dieses Zimmers verkrochen habe. Ja, bis ich ihm bemerkt habe, dass er mir eigentlich nur die Zeitung bringen mag, aber ja.
Und wie gelang dir dann in den Tagen drauf quasi der Weg zurück ins Leben irgendwie, wenn man das so platt, sage ich bewusst, dann formulieren kann? Wie ging es so in den nächsten Tagen?
Ja, ich glaube, es hat wirklich ein paar Tage gedauert, bis man so ganz gedämmert ist, was da eigentlich passiert ist. Also im ersten Moment haben wir gedacht, okay, eigentlich, ich kann alle Körperteile bewegen. Habe jetzt zwar zwei Brüche, aber war sehr dankbar dafür, einfach nur am Leben zu sein und jetzt keine bleibenden Schäden davon gezogen zu haben. War auch eine ganze Woche im Krankenhaus, also hab da doch viel Zeit eben zum Reflektieren und zum Unterkommen gehabt. Was mich dann auch wieder sehr schockiert war eigentlich der ganze Medienrummel. Es sind selbst ins Krankenhaus, sind Reporter kommen, soziale Medien habe ich sowieso nicht öffnen brauchen, weil da waren so viele Nachrichten. Was schön ist, wenn viele Leute an einen denken, aber es war einfach zu viel. Also da waren hunderte von Nachrichten. Ich glaube, ich habe bis heute einige nicht beantwortet, weil ich es nie gelesen habe.
Wie du vorher gemeint hast, dann in diesen Tagen lang hast du Zeit gehabt zum Reflektieren. Was reflektiert man nach so einem unvorstellbaren, unbegreiflichen Lebensform? Was geht da durch Kopf, durch Herz?
Also im ersten Moment einfach nur Dankbarkeit am Leben zu sein. Also wirklich, ich war, glaube ich, noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben, wie in dem Moment, als ich zu Hause war und die Tür zugemacht habe und gesehen habe, meine Schwiegermama ist da, mein Baby ist da. und ich bin am Leben und ich bin zu Hause. Und dann in den Tagen danach erst, ja, wie unvorstellbar eigentlich die Geschichte ist, weil ich immer dachte, okay, Verbrechen passieren ja jeden Tag. Es sterben auch jeden Tag bei Verbrechen Leute, wo ich mir denke, mein Verbrechen ist jetzt weniger schlimm, weil ich bin am Leben und mir geht's gut. Aber wie dann so, also zum Beispiel die New York Times ist auf mich zugekommen, weil ich mir gedacht habe, okay, mir ist scheinbar doch etwas sehr Spezielles passiert oder die Situation war einfach sehr speziell, sonst wäre das ganze Interesse gar nicht da. Ja.
Und war da dann für dich die Überlegung da nach dem Motto, okay, jetzt verspitzt Schleichter, lasst mich alle in Ruhe oder ich gehe jetzt offensiver, aktiver quasi, wenn mich jetzt die New York Times anruft, dann rede ich halt mit denen, weil so ich jetzt, der sich das kaum vorstellen kann, was du jetzt erzählt hast, bedenkt, die meisten würden wahrscheinlich sagen, okay, na, ich block da ab, verdräng das, schieb das einfach weg und will nie wieder darüber nachdenken, darüber reden, es einfach komplett ab, weg damit. Aber du bist dann doch gleich am Anfang von den Medien bestürmt worden. Was waren da deine Überlegungen jetzt? Wie gehst du mit dem um, danach dann?
Also mein erstes Interview, da habe ich noch überhaupt nicht dran nachgedacht. Das war noch in der Nacht, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich einfach einen Anruf bekommen und habe, glaube ich, noch nicht mal so richtig realisiert, wer da anruft und habe denen ein Zeitungsinterview gegeben, was am nächsten Tag auf der Titelseite von der Krone war. Hey. ja, also das Interview, das ist, glaube ich, einfach nur so aus mir herausgeflossen, weil ich noch nicht wirklich ankommen bin und nicht gewusst habe, okay, was ist da passiert. Danach, also ich bin so oft befragt worden, weil es war dann die Polizei da, die Kriminalpolizei da, der Gerichtsmedizin habe ich alles erzählen müssen. Also ich habe sowieso ständig erzählen müssen, was mir passiert ist. Und habe mir gedacht, okay, ich habe ja nichts verbrochen, warum sollte ich nicht darüber reden, wenn das Interesse da ist? Ja.
Ja, Marc, jetzt sage ich jetzt, als völliger Nicht-Psychologe kann man so okay darüber reden. Ist das für manche Menschen ein Teil des Heilungs- oder Reinigungsprozesses, für die anderen vielleicht eher Belastung, dass man das ständig wieder irgendwie zurückruft, den Gedanken ständig erzählen muss? Wie ging's dir damit? Also dann, okay, das erste Interview über den Schock quasi, da ruft mich an mit mir danach.
Genau.
Aber danach dann war ja quasi bewusst, okay, auch wie heute, im Gespräch, jetzt erzähle ich bewusst, wie, wenn du das jetzt wieder erzählst und auch reflektierst und in deinen Gedanken, wie tief tauchst du da rein? Wie geht's dir dann damit in solchen Momenten? Und ganz offen, warum redest du? Danke, dass du da bist. Aber warum sprichst du? Gibt's denn keine Idee dahinter, irgendeinen Teil, wo du sagst, deswegen spreche ich auch gern drüber?
Ja, am Anfang, glaube ich, hat's mir wirklich geholfen, die Situation nochmal zu durchspielen und für mich selber zu reflektieren. Aber das waren vielleicht 2, 3 Interviews. Und danach haben wir eben einen Freund von uns von der kleinen Zeitung den gebeten, ob er nicht kommen könnte und das Ganze der APA weiterleiten könnte, weil somit sind einmal alle Medien zufriedengestellt und ich muss nicht mehr drüber reden. Also es ist mir dann schon natürlich zu viel gewesen und ich hätte auch nicht alle Anfragen annehmen können. Da wäre ich ja monatelang beschäftigt gewesen wahrscheinlich. Also später habe ich dann eher so Sachen wie, also New York Times habe ich persönlich einfach cool gefunden, weil es ist doch irgendwie die Tageszeitung, die jeder kennt.
Ja.
Ja. ja. Und dann eher nur so vereinzelt wirklich Anfragen angenommen, wie ein Filmproduzent ist dann auf uns zukommen. Also eigentlich sogar 3 unterschiedliche Produzenten, ein Filmteam sogar aus Los Angeles. Was mir dann aber wieder zu weit weg war, da war mir der deutsche Filmproduzent eigentlich lieber. Aber was wieder sowas ist, als Normalsterblicher denkt man sich, okay, die wollen einen Film über einen drehen oder über was passiert ist. Und man gedacht hat, eigentlich irgendwie cool. Weil wer hat schon die Möglichkeit, dass er mal ja wirklich mit Autoren spricht und mal miterlebt, wie ein Film gedreht wird. Ja.
Du warst ja auch schon vor der Entführung sportlich tätig, bist auch Triathletin. Im Sport geht es ja auch sehr viel um Mentales. Hast du jetzt aus dem Sport heraus irgendwas von diesen mentalen Techniken, Fähigkeiten, Stärken in diesen unvorstellbaren Stunden oder auch danach dann für dich irgendwie bewusst auch eingesetzt, um damit umzugehen oder auch zu handeln?
Aus dem Sport, glaube ich, weniger, weil es ja klar, man versucht, man geht halt im Sport irgendwie über seine eigenen Grenzen und ist vielleicht, was die Schmerzgrenze betrifft, jetzt ein bisschen unsensibler. Aber eher so aus meiner Arbeit als Trainerin, weil ich mich halt, also ich muss mich ständig in Leute hineinversetzen. Ich denke mir, okay, wie viel kann ich denen zutrauen, wie viel ist zu viel? Wie geht's denen in bestimmten Situationen? Und ich glaube, das habe ich unbewusst mit dem Täter einfach auch gemacht. Also ich habe ständig überlegt, okay, warum tut er das jetzt eigentlich? Wo ich eben bemerkt habe, okay, ist jetzt sicher nicht ganz normal. Aber ich glaube, das war ja vielleicht mein großes Glück, dass ich wirklich versucht habe, mich in ihn hineinzuversetzen und versucht habe, den Täter zu verstehen.
Ja, sehr viele Interviews gegeben, Presse, Fernsehen, dann die Arbeit noch an dem Film, durch den ich aufmerksam geworden bin auf deine Geschichte. Wenn du so erzählst, oder auch heute jetzt hier, auch danke, dass du heute da bist im Interview, wie geht's dir in solchen Gesprächen jetzt? Was geht dir durch Kopf, durch Herz? Was geht in dir vor in solchen Gesprächen wie jetzt?
Eigentlich sehr unterschiedlich. Also anfangs haben mir die Gespräche echt geholfen, alles zu verarbeiten. Vor allem, ja, habe einmal mit einer Psychologin auch gesprochen, direkt nach meiner Entführung. Und ihr Tipp war auch einfach, dass es mir widerfahren ist, wirklich von Situation zu Situation durchzugehen, was eigentlich in den Interviews auch immer passiert ist. Irgendwann war der Punkt erreicht, okay, jetzt habe ich es oft genug durchgekaut. Und dann ist eigentlich eh mal so eine Zeit gekommen, wo mal das Medieninteresse sowieso nicht mehr so da war, weil einfach Zeit vergangen ist. Mit Start der Filmproduktion habe ich dann natürlich nochmal alles genau erzählen müssen und da habe ich schon gemerkt, dass mir nahe geht. Also vor allem jetzt zum Beispiel, wenn ich den Film dann selbst zu sehen bekommen habe, ja, war am Vortag schon nervös, haben wir gedacht, ich weiß nicht, also habe auch die Möglichkeit bekommen, den Film vorab im kleinen Kreis zu sehen, bevor er im Fernsehen ausgestrahlt wird. Aber echt ein schlechtes Gefühl gehabt und war nervös. Und wie ich den Film dann auch gesehen habe, bin wirklich zu zittern begonnen, mir ist kalt geworden, zu weinen begonnen. Obwohl ich echt zufrieden bin mit dem Ergebnis. Also ich finde, ja, das ganze Team hat echt gute Arbeit geleistet und der Film ist gut geworden. Aber selbst überrascht, wie sehr es mich emotional berührt.
Hast du nach deiner Freilassung und deine Rückkehr ins Leben, nehmen wir es einmal ein bisschen pathetisch so, mit den Täter immer wieder gesehen? Vor Gericht oder irgendwo?
Nein, ich habe ihn zum Glück nicht wieder sehen müssen. Vor Gericht ist auch, also meine Aussage ist aufgezeichnet worden und dann im Gerichtssaal vorgespielt worden, sodass ich den Täter eben nicht wiedersehen muss. Also es war für mich schon deutlich angenehmer, dass einfach die Möglichkeit bestanden hat.
Okay.
Genau.
Wurde dann verurteilt? Ich meine, jetzt ist lebenslang oder wie sperrt man so jemanden weg, der so gestört ist?
Also er hat 7 Jahre bekommen und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Und aus dieser Anstalt wird er halt erst entlassen, wenn er quasi als geheilt gilt. Also wenn eine Gutachterin oder ein Gutachter sagt, von ihm geht keine Gefährlichkeit mehr aus und dann müsste er seine 7 Jahre absitzen.
Okay, das ist zuerst quasi wieder mal, und dann sinkt
er. Das ist in der Anstalt, genau.
Und wenn er dann, und ob das ist in 3 Jahren oder in 20 Jahren der Fall ist, dann muss er die 7 Jahre absitzen.
Dann muss er die 7 Jahre absitzen, genau.
Also für die lebenslang nicht mehr rauskommt.
Genau, also ja, der Täter hat ja selbst beim Gerichtsprozess noch keine Reue gezeigt. Also der hat beim Gerichtsprozess wirklich gefragt, okay, warum sperrt sie mich jetzt ein? Warum sitze ich da? Weil er hat mich ja quasi nach Hause gebracht und hat mich stumm gebracht. Also der Täter hat wirklich nicht verstanden, was er da eigentlich gemacht hat. Ja, was irgendwie unvorstellbar ist, aber andererseits mich ein bisschen beruhigt, weil ich mir denke, okay, wenn er das selber nicht versteht, ist nicht davon auszugehen, dass er da entlassen wird.
Klingt stark danach. Hast du nach deiner Freilassung dann irgendwie jetzt, um das auch für dich zu verarbeiten, abgesehen davon, dass man dich in Gesprächstherapie, alle Interviews hineingestupst hat, auch von den Medien her, Und danach irgendwas, hast du irgendeine Therapie gemacht oder wie ging es dann weiter quasi? Hast du irgendwie bewusst dich jetzt auch, hat dir auch Hilfe geholt, das zu verarbeiten oder einfach das selbst irgendwie durchgezogen und selbst gehandelt, mehr oder weniger?
Also ganz am Anfang habe ich fast ein bisschen einen Stress gehabt, muss ich sagen, weil er gesagt haben, ja, ich muss zu einer Therapie und gleichzeitig bin ich aber gerade nach Hause gekommen und ja, war einfach, also der Alltag war noch sehr anstrengend für mich, weil erstens mal meine Kopfverletzung ausheilen, mich dann gleich wieder ums Baby kümmern und ja, es war vielleicht auch ein bisschen ein blödes Timing, weil mein Mann, der hat sich kurz nachdem ich nach Hause gekommen bin, das Schlüsselbein gebrochen und ist dann in Zell am See im Krankenhaus gelegen. Also ich war jetzt dann gleich einmal alleine zu Hause. Und meine Mutter ist auch im Krankenhaus gelegen und mein Vater ist auch im Krankenhaus gelegen, weil, ja, so nichts so Tragisches, aber ich war einfach alleine zu Hause. Habe das dadurch dann einfach, Therapie erst einmal nach hinten verschoben. War dann eigentlich nur zweimal bei einer Psychologin bei uns im Ort. Ja, habe dann die Therapie aber auch abbrochen, weil ich einfach gefunden habe, es bringt mir gar nicht so viel. Sondern was für mich schon immer die beste Therapie war, ist einfach der Sport. Und da versucht, okay, wirklich, ja. Durch meinen Freundeskreis habe ich eine Gruppe erstellt und habe einfach versucht, wirklich so viel wie möglich mit Freunden was zu unternehmen und mit ihnen drüber gesprochen. Und wir haben dann eigentlich, ja, sie haben mir ein bisschen geholfen, den Alltag mit Baby und Verletzungen und ja. Also mir ist es psychisch einfach auch nicht gut gegangen. Also ich mit alles Mögliche am Anfang Angst gemacht, was eben den Alltag dann wieder so schwierig für mich gemacht hat, weil einfach nur einkaufen gehen zum Beispiel war für mich wahnsinnig anstrengend, weil ich überall Gefahren gesehen habe. Ich habe immer geglaubt, hinter jedem Auto springt irgendwer hervor und will mich wieder entführen oder immer versucht, irgendwie alles zu kontrollieren. Ja.
Hast du da gegen irgendwas dann bewusst auch gemacht, gegen diese Panikattacke oder Angst? Oder hat das einfach sich im Laufe der Zeit von selber irgendwie beruhigt? Wie bist du damit umgegangen?
Ja. Also eigentlich hat mir am meisten der Mathe, mein Mann, geholfen. Der hat gesagt, okay, oder hat einfach gesehen, wie es mir damit geht und auch gesehen, dass ich echt überfordert war noch mit dem Alltag. Und hat gesagt, okay, entweder du zerbrichst da jetzt dran, in dem Moment, wo ich gerade geweint habe, oder du versuchst dich wirklich den Situationen zu stellen und es wird irgendwann besser werden. Und so war es dann tatsächlich auch. Also ich habe dann wirklich versucht, am Anfang war ich zum Beispiel eine Runde spazieren, das hat mir auch alles Angst gemacht. Am nächsten Tag habe ich dann bewusst versucht, okay, ich gehe jetzt in den Wald, was ich mir am Tag davor einfach noch nicht zutraut habe. Was wieder so ein Schritt weiter war, was mir wieder Angst gemacht hat. Ja, nächsten Tag habe ich mich dann zum Beispiel ins Auto gesetzt, was mir Angst gemacht hat. Ja, also ich habe wirklich versucht, eigentlich von Tag zu Tag mich immer einer neuen Situation zu stellen, die ich mich am Vortag einfach noch nicht traue oder die mir noch nicht normal vorkommen ist. Und es waren dann einfach so die Situationen, die mir am Anfang Angst gemacht haben, eine Woche später schon ganz normal.
War auch so schnell.
Ja, aber.
Eine Woche ist lang, ist klar, kann lang sein, aber es kommt jetzt.
Aber es gibt einfach so viele Situationen. Also es war sicher, also wir haben zum Beispiel in meinem Beruf als Trainerin habe ich immer mit Sportlern zu tun und wir organisieren auch immer gemeinsame Ausfahrten. Und an so eine gemeinsame Ausfahrt kann ich mich noch erinnern, weil wir im Herbst dann normal, das ist nämlich immer Herbstausfahrt, eine Ausfahrt organisiert. Und das war eine der ersten Ausfahrten, wo ich wirklich wieder in der Gruppe gefahren bin. Und ich wollte es mir nicht anmerken lassen, aber ich habe so eine panische Angst gehabt, einfach nur mit eigentlich bekannten Leuten nach Radfahren zu gehen. Ja, und das war im Herbst, also es waren einige Monate später, wo mir das noch Angst gemacht hat. Ja.
Kommt in solchen Momenten jetzt nicht, also wenn man so normale, wenn man Medienberichte von Leuten liest, wo es eingebrochen worden ist oder jemand die Handtasche geraubt hat, also diese reinen Vermögensdelikte, die nicht annähernd vergleichbar sind, dann kommen oft Dinge ja wie im Effekt, ich hole meinen Dobermann ins Haus, ich mache eine Kampfsportausbildung, hole meinen Waffenschein. Also einfach dieser instinktive Bauer, diese Alarmanlage, also diese Versuche, irgendwie Kontrolle und Sicherheit sich zu schaffen, jetzt durch, wie gesagt, vom Schießtraining bis zum Kampfsport, alles einfach nur aus dem Wunsch heraus nach Sicherheit und Schutz. Waren bei dir auch solche Momente da, wo du sagst, okay, jetzt.
Ja, lustigerweise, wobei das war gar nicht meine Idee, sondern es ist eine Alarmanlage. Marmeladenhersteller auf uns zugekommen und hat uns eine Alarmanlage gesponsert, nachdem er von der Geschichte gehört hat. Also wir haben jetzt eine Alarmanlage. Aber Tür öffnen ist noch immer das Einzige, was ich jetzt wirklich sage, das macht mir noch Angst. Also wenn es an der Tür läutet, ich traue mich nicht aufmachen. Also ich habe jetzt mittlerweile durch die Alarmanlage, wir haben auch so eine Kamera, ich kann auf meinem Handy schauen, okay, wer steht da wirklich davor, dann geht's. Aber das ist das Einzige, was mir immer geblieben ist. Ich habe echt ein ungutes Gefühl, die Tür zu öffnen, wenn ich nicht weiß, wer davor steht.
Das hast du vorher erzählt, dann quasi drückend leben. Sport war für dich eine ganz wichtige Therapie oder Hilfe, auch das zu verarbeiten, auch damit umzugehen. Wie lange hat es gedauert, bis du aufs Rad steigen konntest zum ersten Mal?
Also
Nachbarsanbruch, Schädelbruch.
Ich wollte gerade sagen, es hat so lange gedauert, bis eben der Gips wieder herunter war und ich vom Kopf aus, also was den Bruch betrifft, wieder fahren habe dürfen. Sonst wäre ich wahrscheinlich sogar früher aufs Rad gestiegen. Ja, also es war vielleicht ein Monat. Aber die erste Ausfahrt war ziemlich ernüchternd. Also ich habe mir gedacht, ich kann Radfahren gehen. War 2 Minuten unterwegs, habe Panik bekommen, bin wieder daheim gewesen und habe geweint. Also es waren schon, ja, gleichzeitig habe ich mir immer gedacht, es ist so lächerlich, weil für mich selber war es irgendwie komplett irrational, dass ich jetzt, warum sollte ich nicht mal Radfahren gehen, weil ja davor auch Radfahren. Es ist komplett unwahrscheinlich, dass das mich wieder weinen führt, aber gleichzeitig war wirklich die Angst da, die ich nicht beeinflussen habe können.
Hast du das Gefühl, dass diese Erlebnisse dich irgendwie verändert haben in deinem Leben? Ist die alte Natalie, die neue ist?
Ja, schon. Also wird wahrscheinlich oft gesagt, aber ich versuche einfach wirklich jeden Tag bewusster wahrzunehmen. Mir ist bewusster, dass es nicht selbstverständlich ist, am Leben zu sein, gesund zu sein. Ja, also man kommt dann irgendwie wieder in seinen Alltagstrott mit allen Terminen natürlich hinein, was auch gut ist, dass man viel zu tun hat. Aber zwischendurch versuche ich mich dann wieder an der Nase zu nehmen und mir zu denken, okay, ja, ich versuche mal bewusst zu genießen, bewusst die Zeit mit meiner Familie zu genießen.
Gibt es noch Momente im Alltag, wo dich irgendwelche Trigger an diese Erlebnisse, zum Beispiel, du hast diese Musik im Auto kurz erwähnt, diese Austropop oder was das war.
Ja.
Wenn sowas im Radio kommt, gibt es noch Trigger, die dich da kurz wieder zurückversetzen?
Das eigentlich nicht. Ich finde sie haben das im Film wahnsinnig gut gemacht. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das den Autoren erzählt habe. Und sie haben aber lustigerweise im Film genau die richtige Austropop-Schiene erwischt, die der Täter wirklich gespielt hat. Ja, ich habe es eh vorhin kurz erwähnt. Also das Einzige, was mir jetzt wirklich noch geblieben ist, was ich auch nicht erklären kann, warum ich da so eine Angst habe, ist wirklich die Tür zu öffnen. Also die Haustür zu öffnen, wenn es an der Tür läutet.
Aus all diesen unfassbaren Erlebnissen, die du jetzt erzählt hast und erlebt hast, gibt's für dich aus all dem sowas wie eine wichtigste Erkenntnis oder Botschaft fürs Leben?
Ja, was ich als Positives eigentlich noch mitnehmen kann, ist wirklich das, so eine innere Dankbarkeit, die ich einfach habe, am Leben zu sein, was nicht mehr selbstverständlich ist, wie es früher immer war, sondern was ich echt bewusst wahrnehme, okay, ich darf jeden Tag aufstehen, ich habe eine Familie, ich habe keine großen Beeinträchtigungen und einfach zu sehen, wie gut es mir eigentlich geht und das auch bewusst wahrzunehmen.